herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Ja, dir auch. Wie ist dein Montag bisher so?
Solide.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt eher einen schönen Montag. Übrigens, letzte Woche ist keine Folge gekommen, falls es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Und wir hatten einen guten Grund. Wir waren nicht nur faul.
Natürlich. wir haben einen großartigen Hund abgeholt mit dem Namen Sven, der hier neben uns liegt, schlafend.
Ja, und wir haben den adoptiert. Mhm. Wir haben 2 Monate auf ihn gewartet und dann durften wir ihn endlich abholen. Und ich sag euch, so ein Hund ist ganz schön viel Arbeit.
Das macht man nicht mal eben so, das genau. Stimmt.
Und deswegen haben wir letzte Woche keine Podcast-Folge geschafft. Aber genau. Wir haben am Freitag letzte Woche gestreamt. Und es war uns wieder ein Fest. Es war sehr schön.
Genau, wir nähern uns dem Ende des zweiten Spiels. Also wir sind jetzt relativ nah, glaube ich, an den Teil, den wir auch heute weiterlesen werden. Der da wäre
Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Korrekt.
Ich wusste kurz nicht, worauf du hinaus willst.
Ich hab die Panik in den Augen gesehen. So, nein, ich bin nicht vorbereitet.
Bin ich nie.
Bei welchem Kapitel sind wir denn und wo haben wir das letzte Mal aufgehört?
Wir sind aktuell beim Kapitel Der Irrwicht.
Im Schrank.
Und davor haben wir einen ganz normalen Schulalltag in Hogwarts miterlebt, denn Harry, Ron und Hermine hatten erst Wahrsagen bei Professor Trelawney und dann hatten sie pflegemagischer Geschöpfe bei Hagrid, bei dem es einen kleinen Unfall gab mit dem Hippogreif Seidenschnabel, der Malfoy angegriffen hat, Draco Malfoy, und der jetzt eine schwere Armverletzung davon trägt.
Zumindest sagt er das selber.
Er sagt es selber. Ja. Ja, und nach diesem aufregenden Schultag sind wir quasi an einem zweiten Schultag und haben weitere Fächer. Und da kommt Robin jetzt zu.
Genau, und zwar sind wir am Donnerstagmorgen, wo Malfoy zum ersten Mal wieder erscheint nach seiner grandiosen Verletzung, wo er einen leichten Kratzer abgetragen hat. Und es geht direkt los in die Unterrichtseinheit von Snape. Moment, wie heißt der? Zaubertrankstunde, so heißt es.
Wow.
Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das Fach heißt. Ich dachte, es hieß irgendwie Alchemie oder so.
Nein.
Aber es ist einfach nur Zaubertrankstunde. Und dort machen sie gerade ein Schrumpfserum. Auf jeden Fall muss Malfoy, und er hat sich halt extra neben Ron und Harry gesetzt, damit die gezwungen sind, ihm die Zutaten zuzubereiten. Und Snape unterstützt ihn da auch tatkräftig und schikaniert unter anderem auch Neville, dessen Trank in einem Zwischenstatus orange war und nicht giftgrün, wie er eigentlich sein sollte. Hermine bietet ihm an, ihm zu helfen, aber Snape sagt, nein, das muss der Junge allein schaffen.
O-Ton.
Genau. Außerdem bekommt Harry und Ron von Dean eine Nachricht zugetragen, dass Black in der Nähe von Hogsmeade gefunden wurde. Ne?
Gesehen wurde
von einem Muggel. Der jedoch nicht, also die wurden nicht gefangen. Der Zauberei-Auroren sind da hingekommen und haben ihn halt quasi nicht gefunden. Am Ende der Stunde heißt es dann, okay, Neville, jetzt machen wir mal deinen Trank hier, testen wir mal. Und sie testen das an der Kröte Trevor, an dem persönlichen Haustier von Neville, der, wenn denn der Trank funktioniert, sich in eine Kaulquappe verwandeln musste. Dementsprechend probiert Snape den Trank an Trevor aus. Trevor verwandelt sich tatsächlich in eine Kaulquappe und alle sind sehr, positiv gestimmt, aber Snape nicht und gibt den Gryffindors 5 Punkte Abzug. Mit der Begründung, dass Hermine ihm ja geholfen haben müsse. Danach geht's quasi in die nächste Stunde, nachdem sie quasi noch zwischen den Gängen ein bisschen gelabert haben. Und zwar in Verteidigung gegen dunkle Künste bei Professor Lupin. Die erste Unterrichtsstunde bei Professor Lupin. Sie holen ihr Pergament, ihr Bücher alles raus, aber Lupin sagt, no. Wir machen jetzt mal hier schön praktischen Unterricht. Und führt sie ins Lehrerzimmer, wo ein Snape sich gerade versucht zu entspannen.
Ins Lehrerzimmer?
Ja, sie gehen ins Lehrerzimmer.
Hattest du schon mal Unterricht im Lehrerzimmer?
Nein, aber dass das komisch ist, können wir gleich noch besprechen. Denn dort im Schrank hat sich ein Irrwicht. Ich weiß nicht, Irrwisch, aber keine Ahnung. Irgendwie wollte ich gerade Wisch sagen. Irrwicht.
Irrwisch.
Ihr wischt, was ich meine. hat sich im Schrank quasi eingeheimst. Und ja, Lupin bereitet die Schüler darauf vor und sagt so, hey, der wird sich jetzt verwandeln in was, das ihr ganz, ganz blöd findet, was euch Angst macht. Aber ihr müsst euch quasi im Kopf vorstellen, wie ihr das lustig machen könnt. Und dann mit dem Zauber Ridiculus ihm diese Form aufzwingen. Er geht dann zum nächsten über, verwandelt sich dann wieder. Und das machen wir so lange, bis der müde ist und quasi explodiert. Und genau, dann geht's halt ähnlich wie im Film auch quasi rundherum. Nur bei Harry geht auf einmal Lupin dazwischen und sagt so, halt! Und dann verwandelt er sich in eine, wie es anscheint, klare Kristallkugel, die dann, die er dann wegridikulisiert. Und alle haben sehr viel Spaß, bis der Irrwisch dann platzt. Und dann kriegt jeder, der quasi dran war, 5 Punkte. Und Harry und Hermine, weil sie vorher noch Fragen beantwortet haben zum Irrwicht, nochmal 10 Punkte. Und alle sind sich einig, das war die beste Unterrichtsstunde, die sie jemals hatten an dieser Schule. Und damit hat sich das eigentlich auch schon erledigt, das
Kapitel.
Das Kapitel.
Das stimmt. Das war ein relativ kurzes Kapitel.
Aber ein sehr, sehr auftreibendes.
Ein sehr aufregendes, ja. Aber fangen wir nochmal bei der Zaubertrankstunde an.
Genau.
Und zwar brauen die SchülerInnen ja einen Schrumpftrank. Mhm. Und ich habe nochmal nachgeschaut, was genau da reinkommt. Und zwar Gänseblümchenwurzeln, eine Schrumpffeige, ein Rattenmilz, Raupen und Blutegelsaft.
Mhm.
Hört sich sehr unangenehm an, muss ich sagen.
Das sollte man nicht trinken.
Nee, und ich finde auch, hier kommt nochmal sehr in dem Kapitel sehr heraus, wie gemein Snape ist. Und das ist halt, selbst wenn er so verliebt in Lily war und eigentlich Harry beschützen will, ist es halt echt ein asoziales Verhalten und kein gutes Lehrerverhalten. Vor allen Dingen auch Neville gegenüber.
Stellt euch vor allen Dingen mal vor, wir übertragen das jetzt mal auf Chemie oder Biologie, also in unseren normalen Menschenkursen. Stellt euch vor, ihr habt so euren Hund dabei oder eure, weiß nicht, Hamster oder sonst irgendwas. Und dann heißt es, okay, ihr macht jetzt irgendwas und das soll eigentlich einem gut tun, aber wenn ihr das falsch macht, kann es auch vergiften. Und wir probieren das an eurem privaten Haustier ab.
Das finde ich so gemein.
Das ist richtig emotionale Geiselnahme irgendwo.
Total.
Weil er macht das ja nicht mit Absicht. Er ist ja nicht mit Absicht schlecht, Neville.
Ja.
Beim Zaubertrank mischen. Vor allen Dingen ist ja auch bei Neville sehr interessant, weil er bei Kräuterkunde richtig aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde schon mal sagen, dass Kräuterkunde und Alchemie oder Zaubertrank halt relativ nah beieinander sind. Du hast sehr viel mit Zutaten zu tun, mit der Pflege. Es ist sehr, eigentlich nicht sehr stressig, aber da merkt man auch schon wieder, ein guter Lehrer kann da wirklich die Ausnahme.
Ich glaube, es liegt aber auch vermehrt an Snape,
dass er
so aufgeregt ist und dann halt auch nicht seine beste Leistung bringt.
Ja.
Aber Malfoy verrät Harry auch in der Zaubertrankstunde, dass, also quasi, dass Sirius etwas getan hat, wofür Harry Rache suchen könnte.
Worauf?
Und zwar, dass er seine Eltern verraten hat, dass Sirius Harrys Eltern verraten hat.
Was in Wirklichkeit?
Das sagt er nicht so,
aber
er deutet es an und bevor er es wirklich sagen kann, wird er unterbrochen. Und dann sagt er halt so, ja, also ich würde ihn suchen wollen, weil ich würde mich rächen wollen.
Ja.
Und Harry sagt, warum soll ich mich rächen? Er hat mir nichts getan.
Ja.
Aber Harry, das wirst du wohl noch rausfinden.
Wird sich vielleicht noch ändern. Aber ja, das hat in Wirklichkeit, also in der wahren, in der richtigen Welt, hat das Peter Pettigrew gemacht. Ne?
Genau.
Der dann quasi da auch sein Alibi hat, weil er ja von Sirius quasi in Stücke gerissen wurde.
Mit dem Finger. Also, dass noch ein Finger von ihm gefunden wurde.
Genau,
ja, das stimmt. Aber es ist auch wirklich, also die Stunde tut mir einfach sehr leid für Neville.
Ja,
sie geht aber auch relativ schnell vorbei. Und als sie dann aus der Stunde herausgehen und zur nächsten, zum Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Ach so, ja.
Zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Hat Hermine wieder so einen Moment, wo sie verschwindet und dann wieder da ist. Also wo sie gerade den Zeitumkehrer verwendet hat. Und es ist schon wieder so auffällig. Und Harry und Ron sind so misstrauisch. Aber Hermine lenkt es halt sehr gut ab. Sie sagt so, oh, was gibt's wohl heute zu essen? Und also sie lenkt es sehr offensichtlich, aber ja, also ich wäre schon misstrauisch, wenn du auf einmal weg wärst und auf einmal wieder da, dann würde ich schon genauer nachfragen.
Vor allen Dingen ein sehr ausgiebiger Appetit ist jetzt nicht einer der Charaktereigenschaften von Hermine, was natürlich auch wieder zeigt, dass sie einen sehr stressigen Tag bis jetzt hatte, weil sie bis dahin vielleicht schon 4 Kurse hatte, wo alle anderen nur einen hatten.
Ja.
Und dementsprechend sagt sie dann auch so, ich sterbe vor Hunger, ey, wirklich, ich könnte jetzt gerade ein Pferd verspeisen. Und
ich glaube, sie will halt einfach Harry und Ron ablenken, weil die beiden ja auch einfach sehr auf das Essen fixiert sind.
Aber ich glaube halt schon, dass sie auch sehr hungrig ist, einfach nur, weil sie sehr viel Unterricht hinter sich hatte.
Ja, das kann auch sein.
Also das wäre jetzt nicht so weit weg, dass ich gesagt hätte, okay, das passt schon, weil wenn du quasi fünfmal...
Ja, aber ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver.
Glaubst du?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, sie hatte auch einfach nur legitim Hunger. Sie ist ja auch nur ein Mensch.
Schreibt uns mal, ob ihr denkt, das ist ein Ablenkungsmanöver oder sie hat wirklich Hunger, weil ich denke 100%, das ist ein Ablenkungsmanöver.
Die Top 3 krassesten Conspiracy Theories von Radio Ravenclaw sind Dementoren Menschen. Hat Hermine wirklich Hunger gehabt? Quasi auf einer Stufe.
Naja, weil sie sagt halt so, nee, also ich war nicht weg. Naja. Was gibt's denn heute zu essen?
Naja.
Naja, und die drei machen sich dann auf den Weg zu Professor Lupin.
Genau.
Und da laufen sie wieder Peeves über den Weg, der ein Türschloss mit einem Kaugummi verstopft. Und
wozu Lupin dann den passenden Zauber quasi hat.
Vadivasi, der halt eigentlich nur Sachen, Gegenstände aus Öffnungen schleudert. Das ist der ganze...
Dafür haben die extra Zauber.
Das ist der ganze...
Das ist, ja. Ich denke mir halt so oft, wie viele Zauber können eigentlich von Wingardium Leviosa ersetzt werden?
Schon viele.
Oder Recto Sempra, wie wir gelernt haben. Oder aus
Sektosemprum.
Dem
Sektosemprum.
Genau. Sektosemprum.
Sektosempra.
Das aus dem Videospiel, was quasi einfach nur dafür verwendet wird, irgendwas nach vorne zu pushen.
Mhm.
Weil eigentlich könnte man das ja auch auf diesen kleinen Kaugummi anwenden und dann würde das auf der anderen Seite rausschießen.
Ja.
Aber auch wie gemeint von Peeves, weil ich glaube halt wirklich mit Kaugummi verklebt, wenn er so ein bisschen hart wird, da kommst du halt auch nicht mehr durch.
Vor allen Dingen halt auch die Besenkammer von Filch.
Ja, das ist richtig. Also wir wissen ja auch, also zum Beispiel auch die Beschreibung hier ist auch ein bisschen schwierig, weil er sagt ja, Filch war der Hausmeister von Hogwarts, ein übler, gelaunter, gescheiterter Zauberer.
Mhm.
Was ja nicht wirklich wahr ist, er ist ja ein Squib. Das heißt, er hat keine magischen Fähigkeiten in seiner magischen Familie.
Also du meinst, er kann nicht scheitern, weil er nie ein Zauberer war?
Genau.
Mhm,
und das ist halt dann schon sehr negativ von wegen, ach guck mal, der ist sogar zu dumm, um Zauberer zu werden.
Mhm.
Wo man sagen könnte, Hagrid ist ein gescheiterter Zauberer.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber Peeves ist halt auch einfach, also dem ist ja auch alles egal. Aber ich finde Lupin auch schon wieder sehr sympathisch, wie er sich auch gegen Snape behauptet. Und da muss ich auch wieder, weil ich finde die Interaktion von den beiden gut, aber sie ist mir halt nie darüber hinaus aufgefallen, dass die beiden ja auch Feinde in ihrer Jugend waren.
Ja.
Und wie sehr Snape genervt sein muss, dass Lupin jetzt an seiner Schule unterrichtet.
Mhm, das stimmt.
Und wie komisch es Lupin finden muss, dass Snape auch Lehrer geworden ist.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man sieht es halt ganz, ganz leicht nur, dass Snape ihn halt nicht mit Professor oder so anspricht, wie er McGonagall oder sonst jemanden anspricht, sondern halt mit Lupin.
Mhm.
Was halt schon so ein Ding ist wie bei der Schule. So dieses, was Malfoy auch macht, so Angst, Potter.
Ja,
so dieses Ding, wo du dann einfach disrespektierlich mit dem Nachnamen anschimpfst quasi. Sehr nuancenmäßig. Aber wirklich, ich muss sagen, ich glaube, diese Zauberstunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste, ist mit einer meiner Lieblingszauberstunden überhaupt in der ganzen Serie.
Das
Weil
stimmt.
Lupin ist unfassbar sympathisch. Er ist ja dieser, wird ja am Anfang nochmal beschrieben als sehr schäbig, aber er hat jetzt mal ein paar Mahlzeiten hinter sich. Das heißt, er ist jetzt so ein bisschen mehr quasi angekommen. Und wir wissen natürlich, dass es halt darum liegt, dass er ja einfach sich in Werwolf verwandelt, wahrscheinlich kurz vor dem der Fahrt mit dem Hogwarts Express. Aber er ist halt unfassbar auf Augenhöhe mit den Schülern. Und er hat sehr krasse positive Impulse mit den vielen Punkten, die er vergibt, mit dem immer wieder Loben von den Schülern.
Ja,
und
das stimmt.
All solche Sachen, das macht es einfach sehr, er macht ihn zu einer der besten Lehrer, wie ich finde.
Das stimmt, er ist wirklich ein sehr guter Lehrer. Wir haben dieses Mal dann einen Irrwicht in einem Schrank eingeschlossen. Ein Irrwicht ist ein Gestaltwandler, der sich quasi immer in die Angst der Person, dem er gegenübersteht, verwandelt. Und da muss man sich vorstellen, wie das, in was er sich verwandelt, lächerlich aussieht.
Ja.
Und viele Menschen verwirren ihn, weil er nicht weiß, auf was er sich jetzt konzentrieren muss.
Mhm.
Und ich finde die Szene zum Beispiel mit Nevilles Oma, also die Klamotten von Nevilles Oma, so richtig gut getroffen. Weil die Klamotten sind genauso im Film dargestellt, mit dem Geier auf dem Hut, mit diesem langen, seidenen, grünen, also samtigen grünen Umhang. Und dieser roten Handtasche finde ich
voll
sehr cool. Und einmal sagt Lupin auch, oder beziehungsweise steht im Buch, dass Sterne aus seinem Zauberstab, aus seiner Zauberstabspitze sprühen.
Ja, was.
Und das fand ich irgendwie sehr witzig.
Es ist sehr, sehr fantastisch, magisch irgendwie. Es ist nicht mehr so dieses Blitze, sondern so kleine Sternchen. Und dann geht die Tür auf. Das habe ich auch tatsächlich, ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, wie schön er auch mit Neville umgeht, um gleichzeitig der Klasse was beizubringen, weil Snape ja vorher noch Neville niedergemacht hat, so von wegen, oh, sie haben ja eine Klasse mit Neville Longbottom, also passen sie auf, so als Hint gegen Neville. Und dann nimmt er quasi Neville, der zugegebenermaßen ein bisschen langsamer ist, was ja nicht schlimm ist, aber trotzdem, und sagt quasi, wovor hast du am meisten Angst? Und führt ihn quasi durch die Schritte, was er sich vorstellen muss mit seinem Hintergrundwissen, dass er auch schon weiß, wie viele Schüler mit Vornamen heißen und so, beziehungsweise mit Namen heißen. Und das sind alles Eigenschaften, die ich halt sehr auch an meiner Schulzeit an Lehrern geschätzt habe, wenn die halt schnell die Namen der Schüler drauf hatte. Da hat man einfach so einen Respekt gefühlt. Und er kann halt so instinktiv quasi schon drauf eingehen, so, okay, wovor hast du Angst, Snape? Mhm, alles klar, ich weiß, du wohnst aber bei deiner Oma, oder? Die muss doch was Witziges haben. Und jetzt stell dir mal vor, Snape würde das tragen. Wäre das nicht urkomisch? Also ja. Neville wird gar nicht so gefördert, dass er sich selbst Snape lächerlich vorstellen muss, und das gibt ihm Lupin.
Ja.
Und das ist einfach sehr schön.
Er ist halt sehr auf Augenhöhe, und das macht Snape halt gar nicht. Also eben. Snape ist halt super arrogant und toxisch, und Lupin ist da eher so auf Augenhöhe und spricht ganz ruhig mit ihm. Das trifft es schon sehr gut.
Ja.
Und ich finde die Szene halt im Film auch sehr gut gemacht mit den verschiedenen Irrwichten. Also wir haben ja im Buch auch zum Beispiel die Spinne, die im Film Rollerskates, also so Rollschuhe anbekommt, und im Buch verschwinden die Beine einfach.
Was fast noch gruseliger ist.
Ja, wirklich.
Die einfach so dann herumrollt.
Dann haben wir noch eine Mumie und, ach, wir haben alles Mögliche.
Wir haben diesen Clown, der Jack in the Box, der so rausspringt und dann sich so.
Ist das, das ist im Film. Ist
ja, meine ich
auch
ja.
Im Buch?
Nein, das ist nicht im Buch, sondern das ist im Film. Aber
ja, genau, im Film haben wir auch eine Schlange und sowas.
Ja, ja, genau.
Ja, aber es gibt ganz viele. Und da habe ich mich auch gefragt, ist es nicht super. Also super offenbarend, wenn so deine schlimmste Angst vor all deinen Mitschülern gezeigt wird. Und dann kann doch, stell dir mal vor, du hast Angst vor Clowns. Und
ja,
dann
stimmt.
Sieht Malfoy, dass du Angst vor Clowns hast. Rat mal, als was der sich an Halloween verkleidet.
Aber auf der anderen Seite lernst du ja direkt mit der Angst umzugehen. Das ist ja auch was Schönes. Du hast ja quasi, du denkst ja quasi an, also das ist ja auch in Wirklichkeit so, wenn du vor irgendwas tot Angst hast, dann versuchst du irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Ohne dass es unrealistisch wirkt. Und dann hast du nicht mehr so viel Angst. Also ich könnte mir vorstellen, dass so viele Phobien quasi geheilt werden können. Und ich finde es auch interessant, wie so jetzt gerade am Anfang des Buches dieses Thema Angst so ein sehr großes Thema ist. Weil Harry im Hogwarts Express ja Angst vor den Dementoren hatte, dementsprechend beziehungsweise halt ohnmächtig wurde und seitdem Angst hat, wieder auf die Dementoren zu treffen.
Mhm.
Alle stellen sich hier ihrer Angst. Harry wird die ganze Zeit vor seiner Angst quasi lächerlich gemacht. Und später gibt es ja dann auch noch es gibt diese durchgängige Angst vor Sirius Black. Und das scheint irgendwie so ein tiefes Thema zu sein, worauf jetzt quasi schon diese Stunde so ein bisschen hintet, dass man quasi, so schlimm die Angst auch erscheint, so, wie soll ich sagen, so normal oder so einfach lässt es sich beheben, weil die Angst vor Sirius Black ist quasi falsch, weil er gar nicht der Böse war aus den Geschichten in den Zeitungen, und der Grund, warum Harry ohnmächtig wurde, war keine Angst, sondern halt, weil er halt einfach sehr anfällig ist für Dementoren und so weiter.
Mhm.
Und das fand ich einfach, es ist mir auch aufgefallen beim Lesen, dass so dieses Thema der Angst wahrscheinlich noch ein größeres werden wird.
Aber fandest du es auch krass, dass der Irrwicht von Harry nicht Lord Voldemort annimmt? Wahrscheinlich, weil er ihm noch nie gegenüber so richtig. Doch,
ja.
Hat er ja schon im ersten Teil. Ne?
Aber das Ding
im
ist.
Zweiten auch.
Aber das Ding ist, im ersten Teil, da war er ja auch eher entschlossen. Also er ist ja schon so ein bisschen rebellisch Voldemort gegenüber.
Mhm.
Und aber das, was ihm wirklich interne Angst bereitet, ist, glaube ich, nicht mal irgendwas Spezielles, sondern diese Bloßstellung vor anderen.
Und die Hilflosigkeit bei dem Dementor, weil er weiß nicht, wie er dagegen ankommt.
Ja.
Weil Lord Voldemort hat er jetzt sozusagen zweimal schon besiegt.
Ja.
Und ein Dementor.
Easy.
Und ein Dementor, da war er komplett ausgeliefert, vielleicht
eben.
Auch deswegen.
Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, weil er macht sich auch die Gedanken von wegen, wie macht man einen Dementor lächerlich.
Ja.
Und das ist halt einfach nicht so easy zu bewerkstelligen.
Ich habe darüber nachgedacht, ich würde so ein Bettlaken drüber ziehen und ihn zu so einem Standardgeist machen. So,
oder zu so einem Staubsauger.
Im Staubsauger.
Das, glaube ich, auch ein Gag ist von Cold Mirror oder von irgendeiner anderen Synchro, so, ich bin der Dirt Devil. Staubsaugergeräusche.
Letztendlich explodiert der Irrwicht dann, weil er zu sehr verwirrt ist. Und wie du eben schon gesagt hast, bekommt Professor Lupin eine Kristallkugel, was wir aber ja wissen, was keine Kristallkugel ist, sondern ein Vollmond.
Genau.
Und ich habe mich dann mal drüber nochmal nachgeschaut, was denn so die anderen Irrwichte sind. Wie zum Beispiel, was glaubst du ist von Voldemort? Was ist Voldemorts Irrwicht?
Uff. Wahrscheinlich Potter?
Nee, sein eigener toter Körper.
Ah, okay, nee, das macht Sinn, ja.
Und was ist Dumbledores Irrwicht?
Hogwarts brennt ab?
Nein, seine tote Schwester Ariane. Und dann, weil ich war nie so wirklich...
Woher kommen die ganzen Infos?
Aus meinem Kopf. Nein, aus dem Internet.
Okay.
Und dann habe ich mich noch gefragt, ich weiß...
Hoppala.
Hoppala, das...
Da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht.
Sorry.
Das gibt einen Kasten Bier.
Also ich habe darüber nachgedacht, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich weiß, was es mit Dumbledores Familie auf sich hat. Weil ich weiß, wir bekommen das im letzten Buch noch mal ein bisschen mehr gesagt. Aber das habe ich gar nicht mehr vor Augen. Da habe ich es ein bisschen recherchiert. Und zwar ist Dumbledore ja der Bruder, also er hat ja noch den Bruder Aberforth und seine Schwester Ariane. Und Ariane ist die Jüngste.
Ja, ist das schon der Bruder aus den Fantastischen Tierwesen? Das ist Aberforth? Nee.
Was? Welcher Bruder aus Fantastischen Tierwesen?
Der Fantastische Tierwesen 2 Film, da ist doch auch gehintet, dass
der spielt da gar keine Rolle, die Filme gibt's nicht.
Okay.
Da will ich gar nicht drüber reden,
die existieren. Okay, aber ich denke mir die ganze Zeit, wo passt das irgendwie rein?
Nein, Aberforth ist der auch aus dem letzten Film,
genau, den genau. So rettet. Den sehen wir ja auch noch.
Genau. Und Ariane hat früher im Garten der Dumbledores gespielt und ist dann von Muggelkindern angegriffen worden, weil sie halt gesehen haben, dass sie irgendwie so ein bisschen magische Biert Sachen war. Macht, ja. Komisch war. Und sie wurde dann so... Ihr wurde so ein Schaden zugefügt, dass sie ihre Zauberkräfte nicht mehr kontrollieren konnte und deswegen unkontrollierbare Zauber- und Wutausbrüche und sowas gemacht hat. Und der Vater von Dumbledore hat dann die Muggelkinder, die ihr das zugefügt haben, angegriffen und wurde dann nach Azkaban geschickt.
What the fuck?
Mhm. Und dann ist Dumbledore halt nach Hogwarts gegangen und Aberforth auch. Und Ariane hat dann sie sind dann nach Godric's Hollow gezogen und haben dann den Nachbarn quasi gesagt, ja, Ariane kann im sozialen Leben nicht mitmachen, deswegen ist sie einfach nur im Haus. Und
aber dann lebt Dumbledore bei James und Lily Potter in Godric's Hollow.
Ja, aber er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon in Hogwarts.
Okay.
Also nee, weil wir, er ist nicht da aufgewachsen, die sind da erst hingezogen, nachdem das mit Ariane passiert ist.
Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Podcasts dieses Thema, ob Dumbledore mit in Godric's Hollow gewohnt hat, oder
ja,
nicht?
Ja, also später genau. Ja, aber er ist ja, nicht dort okay. Aufgewachsen. Alles klar. Und Ariane bringt bei einem Ausbruch ungewollt Dumbledores Mutter um.
Uff.
Ja. Und der Neffe von Bathilda Bagshot, das ja. ist die Nachbarin von den Dumbledores, ist Gellert Grindelwald, der beste Bro von Dumbledore irgendwann.
Ja.
Und die machen dann gemeinsam Sachen und dann, weil die Mutter von Ariane ja jetzt tot ist, müssen sich Aberforth und Dumbledore halt irgendwie um Ariane kümmern. Und Aberforth und Ariane hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Deswegen hat Aberforth Dumbledore, also Albus, gebeten, aus Hogwarts früher rauszugehen, damit er sich um Ariane kümmern kann. Aber Dumbledore hat das nicht so wirklich gut geheißen. Es gab ein Handgemenge, es gab Ärger, Zorn. Dumbledore wollte aber weiter aufsteigen und dann dabei ist Ariane, hat sich ein Zauber gelöst und Ariane ist gestorben. Und man weiß nicht wirklich, wer sie umgebracht hat, aber Dumbledore gibt sich natürlich selber die Schuld, Aberforth gibt Dumbledore die Schuld und somit ist der Irrwicht von Dumbledore seine tote Schwester Ariane.
Aber
ich hoffe, das war
hat Sinn ergeben. Ich habe es auf jeden Fall verstanden, aber ich muss sagen, ist es nicht. Also, aber kann man denn Angst haben vor was in der Vergangenheit passiert ist?
Na, weil also, das deine größte Angst ist, dass
ja, aber das du kann ja denkst, nicht noch dass mal du das kommen.
Schuld bist.
Ja, das sind Schuldgefühle, aber hast du dann Todesangst davor?
Na, vielleicht schon.
Also ich meine, was soll auch der Irrwicht machen? Liegt halt die tote Schwester am Boden.
Ja. Wie machst du das lächerlich? Das ist die Frage.
Sie steht wieder auf. Ein Breakdance.
Das Nein. ist schon echt übel.
Nein, es ist voll harter Tobak auf jeden Fall. Aber ich muss immer sagen, ich muss ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich glaube, der richtige Begriff wäre cringen, wenn ich an die Hintergrundgeschichte von Dumbledore denke, weil ich irgendwie das sehr krass in Verbindung bringe mit den Fantastischen Tierwesen-Filmen.
Nee, ich gar nicht, muss ich sagen.
Weil also
das bisher jetzt nicht. Nee.
Aber das auch mit Grindelwald und so, weil Grindelwald war für mich irgendwie immer ein deutscher Zauberer, weißt du? Weil er halt auch eben Grindelwald heißt und halt auch eben im Deutschen auch, im Englischen halt auch Grindelwald heißt. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich dachte.
Aber kann er ja sein. Also er kann ja deutschen Ursprung sein.
Ja, okay, aber dass er in Großbritannien dann groß geworden ist, das ist schon highly convenient.
Na, wieso?
Weiß ich nicht.
Wenn er deutsche Eltern hat, deutsche Urgroßväter oder so.
Aber ich habe das halt, also So wie ich das, also zum einen bin ich kein großer Fan, so diese Mythen und Legenden von Vergangenheiten, also so wie Dumbledores Backstory, Grindelwalds Backstory, quasi nochmal zu erzählen, weil ich dann immer denke, davon geht ein bisschen was verloren, weil die Charaktere Dumbledore im Film oder Dumbledore in den Büchern ist ja nicht umsonst eine überstehende Person, die quasi Neutralität hat und die halt einfach als wichtiger, mehr als Plotgegenstand zählt, als Autorität, als eigener Charakter. Und wenn das so aufgemenschlicht wird, wo ich halt schon weiß, dass zu den Zeitpunkten der Bücher, die wir jetzt gerade lesen, das halt noch kein Thema war, dass man vielleicht gesagt hat,
Aber
okay.
das weißt du ja nicht. Du sagst immer, ja, das war noch kein Thema, aber das weißt du ja nicht.
Ja, aber ich meine,
Du kannst es ja nicht.
wir sind uns zum Beispiel schon einig, dass Snapes Backstory zu dem Zeitpunkt, als die Bücher geschrieben wurden, noch nicht feststanden.
Nein, wieso?
Weil,
Das ist deine
ja,
Vermutung, aber das
okay.
weißt du halt nicht. Also, du
Natürlich
weißt nicht,
wissen.
ob J.K. Rowling halt zu Hause schon Notizen hatte ab Buch 1.
Ich
Kannst du nicht
mutmaße,
wissen. Weil ich glaube schon, dass schon vieles feststand.
also ich mutmaße ein bisschen, dass diese ganze Snape-Twist-Geschichte erst so zum Schreiben des fünften Teils aufkam. Und dass das
Also,
so ein
ich glaube, dass es
bisschen.
früher aufkam.
Nee, es gibt ja quasi Mutmaßungen, dass es angefangen hat, als Alan Rickman quasi den Charakter übernommen hat und sie dann quasi unter vier Augen ihm was über den Charakter erzählt hat. Aber nach Dreh des ersten Films, wo Alan Rickman dann die Rolle des Snapes aufgenommen hat, danach wurden ja erst quasi Halbblutprinz geschrieben, wo dann diese Sachen auch tatsächlich im Buch auftauchen. Weißt du, was ich meine? Also es ist, glaube ich, nicht zu weit hergeholt zu mutmaßen, dass der Twist, dass Snape eigentlich ja was Gutes will, quasi dann erst später dazu kam, weil wir lesen die Sachen und er ist unfassbar böse zu Kindern und er ist unfassbar böse zu Harry und er ist so unfassbar ja, positiv den Slytherins gestimmt und hat so einen tief in sich sitzenden Hass Gryffindor und und Harry gegenüber, dass ich mir also einfach nicht vorstellen kann, dass das schon vorher feststand.
Ja, aber das ist ja okay, dass es deine Meinung ist, ist ja in
Ja,
Ordnung.
natürlich.
Aber es ist nicht festgelegt, dass es so war.
Ja, natürlich. Aber ich finde, es hört sich oder es ist besser fürs Worldbuilding quasi zu wissen, okay, Dumbledore hat irgendwann mal in der Vergangenheit Grindelwald besiegt, ungefähr zur Zeit der NS-Zeit in unserer richtigen Welt, als dass ich jetzt genau weiß, wo Grindelwald mal gewohnt hat, in demselben Stadt, wo Dumbledore gewohnt hat. Und da war diese Geschichte mit seiner Schwester, weil ich denke, also was ändert das großartig an den Hintergründen? Weißt du, was ich meine?
Naja, es ist schon wichtig, finde ich. Also auch um Sachen, weil Dumbledore, das ist ja die Geschichte, die wir auch später, ich glaube im letzten Teil, dann erzählt bekommen. Und Aberforth und Ariane waren halt so eng miteinander und Dumbledore hatte dieses Machtverlangen, das, was halt, was macht das anders oder unterschiedlich von Voldemort? Nur, dass
Klar.
Dumbledore nicht ich Anführungsstrichen bösen Weg genommen hat, sondern halt einfach machtbesessen war im Sinne von Schulleiter werden, großer Zauberer werden. Und er hat halt seine Familie hinten anstehen lassen.
Ja,
Und
das stimmt schon.
also ich finde das schon wichtig und viel aussagend über seinen Charakter auch, weil Dumbledore, Spoiler Alert, ist nicht der Good Guy von nebenan.
Natürlich, natürlich nicht.
Und das finde ich halt schon wichtig, weil in den ersten Teilen oder nicht identifiziert, sondern hat man so viel von Dumbledore, weil er halt einfach diese Vaterfigur ist und
Ja.
dieser Good Guy und man denkt so, ah, okay, er will Harry beschützen, so, nee. Und ich finde,
Ja.
das ist, weil, wenn er dieser Good Guy immer gewesen wäre, finde ich es komisch, wenn er Harry irgendwann so zum Schlachten gefühlt einfach Voldemort überlässt.
Ja.
Das finde ich dann merkwürdig, aber dadurch, dass er halt schon damals diese Machtgeschichte hat und diesen Ruf haben möchte, finde ich es schon eher naheliegend, dass er halt so
Ja.
handelt, wie er im letzten oder im Halbblutprinz handelt, doch im
Ja.
Halbblutprinz handelt.
Also in den letzten Teilen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dann bekommt Dumbledore ein bisschen mehr Fleisch zum Arbeiten, womit er quasi da sein Charakter mehr grau erscheinen lässt und interessanter wirkt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist halt dieser gelassene alte Mann, der halt als mächtig, also so ein bisschen wie halt der Großmeister oder so, weißt du? Und das ist halt dann einfach so, sich dann halt so vorzustellen, dass er schon diesen Zwist hinter sich hatte und noch diesen großen Plan hinter sich führte, das, keine Ahnung, stimmt irgendwie nicht überein mit dem, was man so in Büchern liest, weißt du, was ich
Aber
meine?
warum nicht?
Weil für mich, keine Ahnung, weil er halt. Hoppala, da haben sich ein paar Bücher von dir verabschiedet.
Wow.
Keine Ahnung, weil er halt einfach immer als dieser gelassene, ruhige, wie du sagst, halt diese Vaterfigur halt herausgestellt hat, die halt als gut assoziiert wird. Und im Gegenzug dazu ist halt Voldemort bad. Und klar, man kann das halt hinterfragen, auf jeden Fall. Aber es ist halt an diesem Punkt, weiß ich nicht, ob das so im Vordergrund stand.
Naja, ja, das ist ja okay, wenn du das nicht denkst. Aber ja. Ich kann das ja denken.
Naja, klar, aber wie gesagt, aber die Bücher geben für mich keine Hinweise, wo man sagt, okay.
Ja, aber ich meine, das erste Buch, wir sind ja jetzt auch so langsam die Schwelle von Kinderbuch zu.
Ja, das stimmt.
Zu
Young Adult.
Ja, Young Adult.
Teenage.
Zu erwachsenen Büchern später.
Ja.
Aber das erste Buch gibt ja auch gar nicht, also das hätte ja auch eine insgesamt abgeschlossene quasi Geschichte
klar,
sein können.
Klar.
Und dass da noch nicht weiter gedacht wurde, ja, okay. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich so lange mit einer Geschichte beschäftigt, dass man im Kopf schon viel mehr Charaktere ausbaut, als
ja.
man zu Papier bringt.
Ja, das kann gut sein. Aber gerade bei Joanne K. Rowling bin ich da halt so ein bisschen übervorsichtig, weil da gehen wir wieder auf ihre Twitter-Feeds quasi ein. Manchmal retconnt sie ja so viele Sachen, die einfach, also klar, kann sein, dass sie sich
retconnt.
Also mit dem im Nachhinein klarstellen, dass das und, also ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber zum Beispiel dieses Ding mit Zauberer hatten keine Kanalisationssysteme, sondern haben ihre Hinterlassenschaften weggezaubert. Das sind so Sachen, ja, es ist irgendwie ein witziger Fun-Fact, aber weil sie die Autorin ist und sich das irgendwo mal in ihren Notizbüchern irgendwo hintergeschrieben hat, ist das jetzt Teil der Welt oder ist es nicht Teil der Welt? Und da bin ich halt vorsichtig.
Das macht aber schon Sinn, wenn es keine Kanalisation, also wenn du ein Zauberer bist
ja.
und keine Kanalisation hast,
ja.
Was würdest du damit machen?
Nein, aber es gibt ja schon so ein paar Aussagen von ihr im Nachhinein zu Harry Potter, die so ein bisschen sind, wo
ja,
ich denke,
natürlich.
Ja, warum hast du das denn nicht klarer ausgeschrieben? Aber ich wollte nur sagen, dass Joanne K. Rowling im Laufe, wie lange sie sich mit Harry Potter beschäftigt, dafür bekannt ist, dass sie ab und zu mal ihre Meinung wechselt und sie dann im Nachhinein so hinstellt, als ob sie das schon immer so geplant hätte. Weißt du, was ich meine?
Ja, also J.K. Rowling ist also, wie ich sie auch immer nenne, die Autorin.
Ja.
Weil ich das nicht damit assoziieren möchte, mit dem, was sie, ne, wofür sie steht. Aber ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es Sachen gibt, die waren geplant, Sachen, die waren nicht geplant. Aber jedenfalls fand ich die Geschichte von Dumbledores Hintergrund da sehr informativ.
Ja, definitiv. Und, wir sind ein bisschen abgeschwoffen.
Sind auch sehr passend zu Dumbledore.
Ja, das stimmt.
Im Hintergrund, dass man schon weiß, was später passiert. Weil wenn ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, was da passiert ist, dann hätten wir das ja auch gar nicht in dem Teil herausgefunden.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch übrigens interessant, das wollte ich noch zu ihr wichten und allgemein sagen, dass sie anders wie Patronusse?
Patronus.
Quasi nicht so zu diesen charakteristischen Merkmalen dazugehören, die man immer so assoziiert, weil bei Pottermore kannst du dich ja entscheiden, welches Haus kommst du, in welches amerikanisches Schulhaus, whatever, kommst du, was ist dein Patronus und warum wird da quasi kein Test gemacht über Irrwichte? Weil das ist ja auch so ein, das ist ja schon so ein charakterdefinierendes Merkmal, weißt du?
Aber ich glaube, weil es einfach sehr persönlich ist. Also du würdest ja, stell dir mal vor, du musst dich fürs Gymnasium bewerben und da musst du so deine größten Ängste preisgeben.
Nein, aber es ist ja so eine Fanzeit, das meine ich halt damit, dass
ja.
du dann halt dort einfach vielleicht einen Test machen kannst, worauf du
ach,
vielleicht Angst haben
könntest.
Ach, du meinst
jetzt für dich persönlich?
Ja, ja, genau, genau.
Ah, okay, ich dachte, du meinst, wenn du noch nach Hogwarts
ach so,
kommst,
nein,
musst du
auf
so,
gar keinen
was
Fall.
Ist dein Irrwicht? Und dann kommt deine größte Angst, das ist Scarlet for Life. Ja, stimmt, ich würde gerne, was wäre dein
oh, das ist eine gute Frage.
Gewicht?
Ich glaube, es wäre wirklich so das Tod oder das Hinterlassenwerden von Leuten, die mir nah sind.
Also, dass du verlassen wirst, quasi? Oder
ja,
der Tod von nahestehenden Menschen?
Beides. Okay. Also, wenn ich nahestehende Menschen verlieren würde, das würde mir, glaube ich, davor habe ich ziemlich Angst, glaube ich.
Okay.
Was wäre es bei dir?
Fische.
Jedenfalls
ich habe große Angst vor Fischen.
Es klingt halt nur immer so, wir haben darüber schon mal gesprochen. Und warum magst du Fische nicht?
Ich finde Fische eklig und Fische sollten sehr weit weg von mir sein. Ich war auch noch nie wirklich im Meer,
ja.
Weil ich finde es frech, dass wir so wenig vom Meer erkundet haben
ja.
und Leute gehen darin baden. Wenn ich sehe, was in der Tiefsee lauert, das kannst du ja sehen, also kannst du ja googeln. Da muss ich aber los.
Ja.
Also da setze ich sicherlich keinen Fuß rein.
Aber trotzdem bin ich sehr stolz auf dich, als du in unserem Schwedenurlaub sowohl im Meer als auch in einem großen, tiefen See warst, wo viele Fische waren.
Das war ganz furchtbar. Also es hat enorm lange gedauert, mich enorm viel Überwindung gekostet. Und ich glaube, ich muss auch jedes Mal wieder von neu anfangen, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, zieht sich auch wieder alles in mir zusammen.
Du bist einfach in den See reingesprungen.
Ich bin einfach da reingesprungen, weil ich dachte, jetzt oder nie.
Ohne zu wissen, ob da Fische unter dir sind
boah.
Oder nicht.
Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir so, oh, das ist so ekelhaft.
Crazy.
Weil jetzt muss ich wahrscheinlich diesen Sommer wieder damit anfangen, langsam mich ranzutasten. Ich finde es,
ja.
Vor allen Dingen Seen sind ja auch nochmal, ja, okay, da ist auch echt eklige Scheiße drin, ne? Also wirklich, ja. Was da rumlungert, aber im Meer? Also ich war auch mal, als ich in den USA war, war ich Whale-Watchen, ne? Mhm. Das war nicht so spaßig, wie ich dachte. Ich war auf diesem Boot und hatte eine Full-on-Panikattacke, weil dieser Riesenwal neben unserem Boot aufgetaucht ist. Und es war super cool und es war ganz toll. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich hatte Todesangst.
Das glaube ich.
Todesangst.
Aber warum hast du das denn auch gemacht?
Na, weil ich dachte, das ist eine coole Erfahrung. Ich bin ja auch, als ich mal im Urlaub war, war ich mal schnorcheln. Mm. Und ich war damals mit meinem damaligen Partner da. Und habe halt gesagt, okay, wir gehen halt schnorcheln, aber ich gehe nicht rein. Also du gehst schnorcheln, ich bleibe auf dem Boot. So, das ist der Deal. Und dann ist der halt, sind halt, wir waren in so einer, wir haben so einen Ausflug gebucht quasi. Mhm. Und dann sind wir da, es war im Roten Meer.
Mhm.
Und dann sind wir, ist er da reingesprungen und die anderen auch alle und hatten so mega viel Spaß. Und ich so, boah, das ist jetzt halt auch eine Möglichkeit, ne? Die kriegst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben.
Ja.
Ich die Schnorkelsachen angezogen, bin reingesprungen und gucke mit dieser Taucherbrille unter mich und sehe dieses Riff an Fischen. Ne? Ich hab gedacht, du musst es jetzt wertschätzen. Du musst es jetzt richtig gut finden. Und dann bin ich geschwommen und habe erstmal nur hochgeguckt. Oh, boah, es zieht sich jetzt auch gerade alles in mir zusammen. Und dann habe ich, es war wunderschön. Die Fische waren richtig toll bunt und das Riff war super.
Ja.
Aber ich habe auch irgendwann gewunken und das Boot gerufen, damit die mich hier rausziehen.
Hallo, hallo.
Bitte. Also es war ganz, eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich werde das fucking nie wieder in meinem Leben machen.
Aber
nie
hast
wieder.
Du da nicht mehr Angst vor dem Meer?
Nee, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, weil ich finde Fische halt echt eklig. Und dann die Weiten des Meeres machen mir auch sehr große Angst.
Ja, das ist krass.
Ja, aber Fische so sind halt, auch diese Fische, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Urlaub ist. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kenne das so aus Serien, dann tust du so deine Füße in so Aquarien, dann nibbeln diese Fische da dran.
Ja.
Alter, ich würde das Aquarium durch den Raum schallern, würde ich das. Das wird fliegen.
Aber du kennst doch die Saugerfische.
Ja, wir hatten, mein Vater hatte auch keine bessere Idee, als sich ein 2-Meter-Aquarium in die Wohnung zu stellen mit so einem 30-Zentimeter-Wels.
Aber hast du dann wirklich Angst dafür gehabt, quasi daran scheiße. Vorbeizugehen?
Nee, die waren ja in dem Aquarium, aber ich fand das schon scheiße.
Krass.
Also, finde ich nicht geil. Muss ich nicht haben.
Finde ich verrückt. Vor allen Dingen, was würde denn ihr Wicht dann auch machen als Fisch? Also der fällt auf den Boden und stirbt. Weil er kein Wasser hat.
Ja.
Ja, wie würdest du den Vorstellung. Lächerlich machen?
Ja, indem er halt stirbt.
Wow, wir schaffen uns hier unser eigenes Grab, diese Folge, ey.
Nein, aber keine Ahnung, vielleicht einen Backfisch draus machen. Keine Ahnung.
Filetieren.
Ich weiß es nicht. Was macht man auch mit Fischen?
Keine Ahnung, sie können sich in die Fische von SpongeBob verwandeln.
Ja,
ja so mäp, mäp. Und dann kann ich hier die Krabbenburger holen.
Ja, ich finde Fische einfach doof. Und mein Irrwicht wäre ein Fisch und ich stehe dazu.
Ja, das ist auch vollkommen dein Recht. Das ist genauer als der Tod eines nahen Angehörigen von mir. Ja,
wirklich.
Aber so ziemlich sind wir dann auch schon mit der Folge am Ende, ne?
Ja, also, das Kapitel war kurz und knackig und eine sehr schöne Verteidigung gegen die dunkle Künstestunde, im Gegensatz zu den letzten beiden Schuljahren.
Ja, wirklich. Wo sie auch gesagt haben, dass sie nie praktischen Unterricht hatten.
Ja.
Was ja auch irgendwie, obwohl, na, ich wollte gerade sagen, aber die Stunde mit Quirrell, mit dem Leguan, die war ja quasi praktisch.
Aber das war ja auch Woods Stunde, ne?
Nicht, ja, stimmt.
Nicht Harrys. Ja. Aber die mit den Wichteln.
Genau, die wird ja auch nochmal erwähnt und die ist ja nicht so gut ausgegangen.
Ja, das stimmt.
Aber ja, wie hat das Kapitel gefallen?
Ich fand es sehr schön und ich mag Lupin unglaublich gern und finde es ganz toll, wie er mit den Schülern und Schülerinnen redet und wie er denen das alles zeigt. Und oh, ich finde ihn ganz toll. Er ist eine super Vaterfigur auch für Harry.
Ich muss auch sagen, Lupin ist, glaube ich, was wäre der Begriff Lehrer-Crush? Also, wo man so sagt, boah, das wäre, wenn das mein Lehrer wäre, ich würde alles geben, Einser-Kandidat zu werden.
Ja, das stimmt.
Weil der ist halt so motivierend, so guter Guy einfach.
Das stimmt.
Hammer.
Das ist schön. Aber bevor wir jetzt auch nochmal aufhören, kommen wir noch zu der Ask Us Anything
Rubrik
von unserem Discord. Also falls ihr Fragen an uns habt, könnt ihr gerne unserem Discord beitreten. Da haben wir eine Rubrik Ask Us Anything, da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir damit live im Podcast beantworten. Und wir haben dieses Mal zwei Fragen, und zwar von Lari. Wie wäre es für euch als Kind gewesen, in einem Internat wie Hogwarts aufzuwachsen? Also abgesehen von Magie lernen. Ich meine eher die Umstände, mit den Mitschülern in einem Schlafsaal zu schlafen, so lange von zu Hause weg zu sein und so weiter.
Das ist eine gute Frage, weil ich habe es mir, also ich habe es immer sehr wertgeschätzt, zu Hause machen zu können, was ich wollte. Also ich hatte ja auch ein Super Nintendo bei mir im Zimmer und so. Und habe das immer sehr, sehr gefeiert, auch mit meinen Freunden dann draußen zu spielen und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich ja auch damals als Kind schon Hogwarts, also Harry Potter gelesen. Und ja, ich könnte mich, also es hat halt so ein bisschen was von Urlaub.
Nee, aber wenn es jetzt nicht Hogwarts wäre. Also so, einfach ein Internat.
Das meint sie ja. Er kommt halt drauf an, wenn es ein gutes Internat ist und ich mich da wohlfühle, dann gerne. Weil
warst du kein Heimwehkind?
Doch schon, aber ich kann das auch überwinden.
Ich war totales Heimwehkind. Echt? Was jetzt komplett anders ist, weil ich reise auch mal so 3 Wochen alleine durch Thailand.
Ja.
Aber früher konnte ich nicht mal bei Nachbarn schlafen. Da habe ich geweint abgeholt werden.
Warst du das Kind, was so 2 Uhr morgens so,
ja.
Ich muss abgeholt werden.
Ich musste
werden.
So oft bei meiner Freundin
Frau Schmidt, können Sie meine Mutter anrufen?
Ja, so ungefähr. Weil ich musste, früher habe ich bei einer Freundin öfter versucht zu schlafen. Ich musste jedes Mal nachts abgeholt werden. Das war also ganz schlimm. Und ich musste auch so mal gut. Von der Jugendfreizeit abgeholt werden.
Oh mein Gott.
Ja,
aber warum?
Weil ich da mit Kindern, also mit anderen Mädchen auf dem Zimmer war, die haben mir Dreck ins Bett gelegt und so. Oh, und dann wollte ich das Zimmer wechseln.
Ja.
Und das ging aber nicht. Und dann meinte meine Mutter zu dem Betreuer, entweder die wechselt jetzt das Zimmer oder ich komme die abholen. Und weil ich halt jeden Tag geweint habe. Ich habe es war so schlimm für mich.
Wow. Oh.
Und dann meinte die so, ja, wir können halt leider nicht Zimmer wechseln. Meine Mutter war innerhalb von einer Stunde da.
Das ist krass. Nee, ich habe mir schon häufiger gedacht, boah, wie cool das wäre, weil gerade wenn du später, also wenn du zur weiterführenden Schule gehst, das ist ja eigentlich cool, voll cool, ja. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dann ist ja der Radius von den Leuten, die zur Schule gehen, ist ja größer und du hast nicht immer die Gelegenheit, Leuten zu sehen und wenn du quasi weißt, so deine Lieblingsfreunde so in der Klasse, die wohnen halt einfach mit dir im selben Schlafzimmer.
Das wäre cool, ja. In der weiterführenden Schule fände ich es, glaube ich, auch entspannter, aber
genau.
Früher wäre schon echt kritisch geworden.
Aber ja, also ich wäre, glaube ich, also ich würde es gerne mal ausprobiert ja. haben. So.
Ich fände es auch cool, vor allen Dingen ja. Hogwarts, also bitte.
Ja.
Und die zweite Frage, auch von Lari, war, würdet ihr Wahrsagen als Fach wählen, also wenn es funktionieren würde, würdet ihr in die Zukunft vorhersagen können wollen oder lieber nicht?
Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen ist halt die Frage, wenn du was bei Wahrsagen siehst, ist es dann quasi unumstößlich die Zukunft, was ich nicht glaube.
Ja, du meinst, das ist noch so ein bisschen Butterfly-mäßig, Butterfly-Effekt-mäßig, ja.
Und das ist halt dann, das
ist schwierig. Ich glaube, ich wäre zu neugierig, ich glaube, ich würde es machen.
Ja?
Ja.
Ja, das stimmt. Aber du bist ja auch zum Beispiel sehr bei diesen Sternzeichen-Thema, bei Horoskopen und so weiter, das magst du ja auch sehr.
Sehr ist übertrieben.
Aber du magst es schon.
Es interessiert mich schon, ja.
Ja, und das, ich glaube, da hast du ein natürliches Interesse
ja.
quasi auch an Zukunft und was so der Tag bringt.
Ja.
Aber es wäre schon praktisch zu wissen, ob es den Tag regnet.
Naja, aber wenn du jetzt wissen würdest, okay, du könntest dein Todesdatum herausfinden.
Nee.
Das nicht?
Nee, Alter.
Das
gar
würde mich
Fall.
Auch, das würde mich fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich das gucken würde, aber zum Beispiel, du könntest herausfinden, ob der Partner, mit dem du zusammen bist, jetzt so dein Endpartner ist. Weil dann kannst du die ganze Scheiße
ja, ersparen. Aber das liegt ja auch an dir.
Wenn du so sagst, so, ja, nee, dann denkst du so, ja gut, dann kann ich das.
Ja, aber guck mal, vielleicht ist ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn du herausfinden würdest, ob dein jetziger Partner dein Endpartner ist im Wahrsagen, dann, und du würdest, glaube ich, sehen, nein, das ist er nicht, dann würdest du ja mit ihm die Beziehung beenden, was ihn vielleicht dazu bringen könnte, dass er unbedingt in einer Beziehung mit dir will, sich deutlich mehr anstrengt und dann könnte er vielleicht dein Endpartner werden. Weißt du, dann hast du ja mit deiner Entscheidung hast du ja.
Wenn ich meinen Freund wegstoßen muss, damit er sich anstrengt.
Nein, aber das, was ich halt meine, dadurch, dass du halt eine Entscheidung triffst, veränderst du ja den Lauf der Zeit.
Ja, das stimmt. Das ist ja nicht alles final, was du jetzt siehst, meinst du?
Genau. Und also die Zukunft müsst du ja wissen, dass du wahrsagen kannst und die Zukunft theoretisch also weißt und dementsprechend anders handelst und dir eine alternative Zukunft zu zeigen, die du dann aber auch sehen kannst, die du dann wieder dich anders entscheiden könntest. Also, es ist einfach. Ist paradox. Also es geht halt einfach nicht, glaube ich.
Ja, also ich würde es, glaube ich, bei bestimmten Dingen machen, aber sowas wie Todesdatum oder Todesursache würde ich nicht machen.
Würdest du lieber, also eine andere Frage, eine Folgefrage dazu, würdest du lieber wahrsagen oder in die Zeit zurückkehren und Geschehenes sehen?
Das finde ich ganz schwierig.
Aber du kannst nur eins machen.
Ich bin sehr anhänglich der Vergangenheit gegenüber. Ich glaube, ich würde in die Vergangenheit reisen und Sachen anders machen.
Nein, nein, nicht reisen, sondern gucken.
Ach so, gucken. In die Vergangenheit gucken? Aber ich also, war doch da.
Nein, nicht deine, aber zum Beispiel so, wie war eigentlich Berlin, keine Ahnung, 1860? Ah, ohne zu wissen, was Berlin 1860 jetzt war. Also bevor jetzt irgendjemand sagt, nö, das
ich
war
glaub,
aber...
Ich würde in die Vergangenheit gucken.
Ja, ja. Da würde ich auch sagen, und es gibt ja wie heißt das? Also im diese ganze Kunde auch über schwarze Löcher und über Zeit und ne, Zeit ist relativ und so weiter, gäbe es ja eine theoretische Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzureisen. Weil man da ja quasi, also es gibt ja diese Theorie, dass wenn du quasi immer, wenn du eine Entscheidung triffst, eröffnest du ein anderes paralleles Universum. Mhm. Aber in dem Universum, in dem du jetzt gerade bist, könntest du theoretisch deinen Raum und die Zeit so verändern, dass du zurückgehst. Weil sich das nicht mehr verändern kann, weil du Entscheidungen schon getroffen hast.
Ja. Ja, das ist krass.
Ja, also ich würde mich auch lieber in die Vergangenheit gucken, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Ja, und ich würde sagen, das war's.
Ja, vielen Dank für eure Fragen auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Also wenn ihr, wie gesagt, unserem Discord beitreten möchtet, um uns da auch zu fragen oder coole Memes oder Küken zu sehen, die es jetzt seit neuestem gab, dann habt ihr den Link unten in der Beschreibung. Kommt gerne hinzu. Wir freuen uns immer, wenn neue Menschen beitreten. Und sonst haben wir auch noch ein Patreon, wenn ihr Lust habt, ja, uns ein bisschen monetär zu unterstützen und ein bisschen Money in den Podcast fließen zu lassen, freuen wir uns da auch mal sehr drüber. Instagram, wie immer, folgt uns, da haben wir jetzt auch letztens bekannt gegeben, dass die Folge halt ausfällt, falls ihr da auf dem neuesten Stand sein möchtet. Und wir streamen am Freitag wieder.
Genau, wir streamen die, aktuell ist der Plan, noch die PC-Spiele, gerade die ersten, auf dem PC quasi nachzuspielen. Und da haben wir den ersten Teil schon durchgespielt. Den seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Schon in einzelne Let's-Play-Parts. Und genau, da sind wir jetzt gerade an Teil 2 dran. Und danach geht's mit Gefangene von Azkaban auf dem PC weiter. Und wie es danach weitergeht, könnt ihr auch mitgestalten, indem ihr bei Patreon dabei seid und eure Meinung und eure Spieleempfehlungen uns zutragt.
Und bei Discord.
Und bei Discord. Genau. Wie hab ich denn gesagt?
Du hast Patreon gesagt.
Oh, nein, Discord meine ich. Also Patreon, da könnt ihr uns auch gerne schreiben.
Ja, genau. Folgt uns gerne, kommt dabei in unsere Community. Wir freuen uns immer. Und ansonsten, wenn ihr gar keinen Bock auf das alles habt, hören wir uns nächste Woche Montag bei einem neuen Podcast.
Easy peasy.
Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start und ein paar tolle Tage. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.